It's the last time I talk about food. It's the last time I talk about food. The more I talk about it, the more I think about it.
Und damit herzlich willkommen zur 38. Folge der Zeitspeise. Ich begrüße bei uns im virtuellen Podcast-Studio wieder den Kai. Hallo Kai.
Hallo Christopher.
Und wie in jeder geraden Folge stellt heute der Kai sein Thema vor. Was hast du denn uns mitgebracht?
Ja, inspiriert ein bisschen von früheren Episoden, wo diese Person, um die es heute geht, so ein bisschen am Rande immer aufgetaucht ist, habe ich mir gedacht, heute die Sendung widme ich mal Justus von Liebig, der vielen sicher als großer Chemiker bekannt ist, der auch die organische Chemie so und viele, viele Verfahren und Methoden mit begründet hat, aber auch aus kulinarischer Sicht ganz viel Einfluss genommen hat in seiner Zeit. Und um diesen Aspekt soll es halt dieses Mal gehen. Ich gehe erstmal so ein bisschen auf die Biografie ein. Geburtsname ist Johann Justus von Liebig, geboren am 12. Mai 1803 in Darmstadt. Als Sohn eines Drogisten und Farbenhändlers und seiner Frau Maria Caroline Liebig, geborene Fuchs. Also der Vater hieß Johann Georg Liebig. Der Justus machte schon früh gerne Experimente, hatte natürlich mit der Werkstatt des Vaters da die besten Grundlagen. So als Drogist und Farbenhändler wird der so die einen oder anderen Reagenzien und so da gehabt haben. Und da hat der halt schon sehr früh die Liebe zur Chemie entdeckt. Er war in vielerlei Hinsicht talentiert, nichtsdestotrotz hat er seine Schulausbildung am Gymnasium und auch eine spätere Ausbildung zum Apotheker vorzeitig abgebrochen. Die Ausbildung zum Apotheker wohl auch deshalb, weil er dann bei seinen privaten Experimenten mit Knallsilber den Dachstuhl der Apotheke in Brand gesetzt hat. Das hat wohl zu einigem Ärger geführt. Und ich fand das ganz interessant, weil ich auch so in meinem privaten Umfeld, so aus der Schul- und Studienzeit, einige Chemiker kenne und auch mit einigen lange Zeit gut befreundet war. Und den allen gemeinen ist, oder zumindest jetzt denen, die ich kenne, ist so dieser leichte Hang zu Pyromanie zu eigen. Also irgendwie ist das wohl prägend für dieses Berufsbild, dass die gerne so ein bisschen mit Explosionen und Zisch und Puff, also fast wie so die Klischee-Vorstellung in Filmen von Chemikern, dass die alle so ein leichtes, irres Glitzern wohl in den Augen haben, wenn sie irgendwas brennen und explodieren sehen. So muss wohl der Justus von Liebig auch gewesen sein. Nachdem das halt mit der Ausbildung zum Apotheker nicht geklappt hat, ist dann Justus zu seinem Vater zurück und hat ihm dann in der heimischen Werkstatt geholfen und bildete sich dann aber privat auch weiter, unter anderem in der Großherzoglichen Bibliothek, also war so als Autodidakt dann unterwegs. 1819 begann er dann ein Studium der Chemie in Bonn. Sein Lehrer hatte ihn dann entdeckt, so weil er auch Kunde bei dem Vater war und hat dann das Talent von Justus sehr früh wohl erkannt und ihn da auch gefördert. 1821 folgte er diesem Lehrer dann nach Erlangen und begann dort seine Doktorarbeit über das Verhältnis der Mineralchemie zur Pflanzenchemie. Und damit promovierte er dann 1822 auch zum Doktor der Philosophie. Das war ja irgendwie früher alles eins, ne? Dann wurde es halt nicht so nach Fächern aufgegliedert. Und ab 1823 studierte er an der Pariser Sorbonne dann Chemie. Also die Sorbonne war wohl auch ein Zentrum der chemischen Forschung, also für ganz viele Bereiche, aber wohl auch für die Chemie. Auf Empfehlung des großen Alexander von Humboldt an den hessischen Großherzog wurde dann der erst 21-jährige Justus dann am 26. Mai 1824 außerordentlicher Professor für Chemie an der Ludwigs-Universität Gießen. Und am 7. Dezember 1825 wurde er dann schon ordentlicher Professor für Chemie und Pharmazie. Genau, sein Hauptinteresse, und da kommen wir jetzt dann langsam zu den Dingen, die er für die Welt der Lebensmittel und Kulinarik getan hat, galt zu der Zeit dann der Förderung der Landwirtschaft. Das hatte auch einen guten Grund, weil in der Zeit gab es wohl viele verheerende Hungersnöte, und da haben sich also viele, viele Menschen darauf konzentriert, da Besserung zu schaffen. Und Justus von Liebig stellte dann fest, dass die Pflanze durch ihr Wachstum dem Boden bestimmte nachweisbare Mengen mineralischer Stoffe entzieht, und hat dann eben durch seine Forschung herausgefunden, dass man diese Stoffe dem Boden auch wieder mit chemisch hergestellten Verbindungen anreichern kann, damit die Pflanzen, also die nächsten Generationen, dann eben auch wieder gut wachsen können. Sprich, er hat den künstlichen Dünger entwickelt, und einige der Substanzen, die darin enthalten waren, das sogenannte Superphosphat, wird auch bis heute in dieser chemischen Form wohl zu Düngungszwecken verwendet. Aber Justus von Liebig hat mit dieser Forschung also quasi diesen Bereich, diesen Zweig der Chemie, die Agrochemie oder Agrikulturchemie begründet, mehr oder weniger. Da hat er halt auch verschiedene Werke publiziert, die auch sehr erfolgreich waren. Und genau, damit hat er sich so seine erste Reputation verdient. Diesen eben erwähnten schon Phosphatdünger hat er übrigens in den Jahren 1846 bis 1849 entwickelt. Was so moderne Wissenschaftsethik angeht, man muss das natürlich im Licht der Zeit betrachten, und ich sage das jetzt deshalb so vorsichtig, weil ich auch im Hobbykoch-Podcast mal einige Sachen über Justus von Liebig gesagt habe, die ich auch nochmal wiederholen werde, und es gibt nach wie vor glühende Verehrer dieses großen Wissenschaftlers, zu Recht, aber komischerweise ist es dann wohl nicht gestattet, so Kritik zu äußern, aber wie gesagt, ich sage es jetzt so vorsichtig, aus heutiger Sicht würde man das sicher nicht mehr so machen. Und zwar geht es um Ernährungsexperimente im Jahr 1833, also wir gehen wieder ein bisschen zurück, hat Justus von Liebig erforscht, ob sich tierische Proteine durch pflanzliche Kost ersetzen lassen, was ja eigentlich auch ein sehr modernes Thema ist. So. Mhm. Allerdings damals hatte das mehr politische sowie auch militärische, strategische Gründe. Das teurere Fleisch natürlich galt es zu ersetzen, zum Beispiel durch so Hülsenfrüchte, was ja Veganer und Vegetarier auch heute machen. Mhm. Allerdings hat er da Experimente an Soldaten oder ich weiß gar nicht, ob es eine große Versuchsgruppe war. Jetzt in den Texten war von einer Versuchsperson die Rede, die dann ausschließlich Erbsenbrei zu essen bekam. Und das ist dieser Person dann auch nicht sehr gut bekommen. Die Auswirkungen waren sowohl physisch als auch psychisch. Physisch vor allem zu nennen Muskelausfallerscheinung, und psychisch sogar bis zu Wahnvorstellungen. Ich weiß nicht, ob du von Georg Büchner das Fragment Wojciech kennst.
Ich glaube, ich kenne das aus Musikunterricht, weil wir, als wir Zwölftonmusik hatten, ich glaube, es gibt eine Zwölftonoper über Wojciech. Mhm. Aber so genau kenne ich die Geschichte auch nicht. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen drüber was erzählen.
Also ich kenne das aus dem Deutschunterricht, und es ist halt keine abgeschlossene Geschichte, greift aber im Grunde genau die Geschichte dieses Soldaten auf, der da von Justus von Liebig beforscht wurde. Und zeigt so diesen steigenden Wahn und sowas so in verschiedenen Formen auf. wenn ich das richtig verstanden habe, ist Georg Büchner auch der Neurologe, der dieses Projekt damals begleitet hat. Und darauf auf diesen Erfahrungen basierend dann den Wojciech geschrieben hat. Aber vielleicht irre ich mich da auch. Das habe ich jetzt nicht so genau überprüft. So klang es aber auf jeden Fall in dem Text, den ich jetzt hier für diese Passage herangezogen habe. Vielleicht noch ganz interessant, fragen sich jetzt vielleicht viele, wieso heutige Veganer verwenden ja alle Arten von Hülsenfrüchten. Natürlich dann nicht in so einer Mangelernährung oder in so einer einfachen Ernährung, wo es nur ein Lebensmittel gibt, sondern gemischt dann halt auch mit anderen Gemüsen und so, was ja auch wesentlich empfehlenswerter ist. Die Effekte, die ich eben beschrieben habe, basieren wohl aber nicht auf einer Mangelernährung oder an dem Mangel irgendeines Nährstoffes, sondern tatsächlich an einer Vergiftung durch das in Erbsen enthaltene Beta-Isoxazolin 5-ON2-Ylalanin. Also ein Stoff, der, wenn man Erbsen jetzt so im Rahmen einer normalen Ernährung und anderen Lebensmitteln zusammen verspeist, überhaupt nicht zur Geltung kommt, aber in hoher Konzentration, wie er eben in diesem Experiment entstanden oder sich angehäuft hat, kann das durchaus zu den beschriebenen Muskelausfällen und psychischen Auswirkungen führen.
Das ist ja sehr spannend.
Ja.
Wie immer gilt, die Dosis macht das Gift.
Genau. Das ist halt so ein Experiment, das dann nicht so gut gelaufen ist. Aber heute werden ja auch noch Studien und Ernährungsforschungen betrieben. Es ist natürlich aus wissenschaftlicher Sicht so methodisch gesehen natürlich eine schöne Idee, dass wenn man jetzt ein bestimmtes Lebensmittel erforschen will, dass man auch nur das zu sich nimmt, dann kann man auch die Effekte in Reinform studieren. Aber wie man gesehen hat, wenn dann irgendwelche sekundären Stoffe oder irgendwelche anderen wichtigen, essentiellen Nährstoffe nicht enthalten sind, dann können solche Experimente halt auch ganz, ganz böse nach hinten losgehen. Darum würde sowas in der Form heute halt nicht mehr gemacht.
Ich vermute mal, der Soldat hat sich auch irgendwie nicht wirklich freiwillig zu dem Experiment gemeldet, sondern wurde verpflichtet, wenn er Soldat ist.
Das kann ich dir jetzt gar nicht so genau sagen. Er hat natürlich für die Teilnahme Geld bekommen. 20 Pfennig ist dokumentiert. Vielleicht
insgesamt oder pro
Versuchstag? Pro Tag hat er das wohl gekriegt. Weil ja an den Proteinen auch geforscht wurde, musste er auch regelmäßig Urinproben abgeben. Das war wohl ein fester Bestandteil. Und er musste sich halt zu jeder Zeit bereithalten, wenn jetzt irgendwelche Untersuchungen gemacht werden sollten an ihm, musste er halt antreten. Aber für die Zeit werden 20 Pfennig vielleicht viel gewesen sein, sodass es auch möglich ist, dass er das aufgrund des finanziellen Vorzugs da einfach freiwillig auch gemacht hat.
Ja, müssen wir wahrscheinlich so recherchieren, was so ein normaler Tages- oder Tagessold von so einem Soldaten ist. Aber das kann ja jeder es ist eine Hausaufgabe für diesen Podcast. Genau. Ihr recherchiert mal, was man so damals als Soldat verdient hat.
Genau, und informiert uns gerne, ob das jetzt viel Geld war oder wenig und ob das jetzt ein Anreiz wäre, sich den Körper und den Geist zu zerfleddern oder ob da vielleicht doch dann ein Befehl von oben eine wichtige Rolle gespielt haben mag. Gut, aber zurück zu Justus von Liebig, der nahm 1852 dann die Berufung zum Professor für Chemie an und lehrte in München. Und in dieser Zeit in München kam dann eine weitere Sache, die ihn bis in die heutige Zeit auch noch bekannt gemacht hat. Da ist nämlich eine Sache vorgefallen. Ein Gast seines Hauses und ein Freund, James Muspratt, hatte eine Tochter und die erkrankte an Cholera. Und damit verbunden waren wohl auch so verschiedene Schwäche, allgemeine Schwäche und halt wahrscheinlich auch Appetitlosigkeit. Und da entwickelte Justus von Liebig das sogenannte Fleischinfusum, das den Zweck haben sollte, Magen- und Darmerkrankungen zu kurieren beziehungsweise halt dem Körper wichtige Nährstoffe zuzuführen. Und das wurde dann auch als Produkt verkauft, allerdings nur im geringen Maße in München Apotheken. Das kam aber dann später nochmal zur Geltung, als ein deutscher Ingenieur namens Georg Christian Giebert im Jahr 1862, also gut 10 Jahre später, von Liebig die Lizenz zur Großproduktion in Uruguay erhalten hatte. Und da entstand ein Liebigs Fleischextrakt, der dann in großen Mengen erzeugt und weltweit verkauft wurde. Du musst dir vorstellen, in Südamerika war halt schon immer oder schon lange wurde viel Rind, also Viehwirtschaft betrieben und Rindfleisch produziert. Aber natürlich 1862 waren die Möglichkeiten, Fleisch gekühlt in alle Welt zu verschiffen, eher gering. Und da war halt dieses Verfahren, diesen Extrakt herzustellen, ganz kluger Weg, weil der natürlich wesentlich haltbarer ist und entsprechend sich dann auch gut verschiffen lässt. Liebig hatte die Vorstellung, dass dieser Fleischextrakt auch als Nährmittel für die ärmere Bevölkerung dienen sollte, aber dadurch, dass eben durch Produktionsverfahren und die weiten Transportwege war das Produkt halt doch relativ teurer, so dass das halt nicht zu diesem gewünschten Ergebnis führte. Aber nichtsdestotrotz hat sich dieser Fleischextrakt halt als Würze für Suppen und andere Speisen bewährt. Und etwas später wurde dann in Kombination dann mit Rindertalg der erste Suppenwürfel entwickelt. Das war aber, wenn ich das richtig sehe, nach Justus von Liebigs Lebenszeit. Das hat dann später halt jemand auf der Basis dieser Komponenten entwickelt. Allerdings in einer Firma, die auch noch nach von Liebig benannt ist. Also früher Vorläufer der Suppenwürfel, die wir vielleicht dann später nochmal genauer betrachten. Vielleicht noch Fun Fact am Rande, auch zu diesem Fleischextrakt wurden in Packungen mit Sammelbildchen verkauft und diese sogenannten Liebig-Bilder erfreuten sich halt lange Zeit sehr großer Beliebtheit und es wurden wohl bis zu 7000 Serien in der damaligen Zeit hergestellt. Aber das gibt es dann halt in der Folgezeit immer wieder, war wohl damals auch ein recht verbreitetes Marketinginstrument, diese Sammelbilder.
Aber da waren dann keine Fußballspieler drauf, sondern andere Sachen.
Habe ich jetzt gar nicht so genau nachgeschaut. Wäre auch nochmal eine Hausaufgabe, die Liebig-Bilder. Aber es gab halt alles Mögliche. Also neben Prominenten auch kleine Bildergeschichten. Sage ich jetzt nur, weil ich halt das auch von anderen Produkten kenne. Es gibt sogar so Produktbilder, wo aus heutiger Sicht sogenannte Lifehacks enthalten waren, also Haushaltstipps und solche Dinge. Aber was jetzt in diesem speziellen Fall, ob da eine bestimmte Klasse von Motiven besonders bekannt sind, ich kann es ja mal parallel googeln, machen wir zwar sonst nicht in der Sendung, aber
Also ich sehe hier eine Reihe, da wird die Geschichte von Don Juan nacherzählt. Und ich habe so das Gefühl, dass hier teilweise so einfach Geschichten erzählt werden, irgendwie so historische Erzählungen oder halt dann Operetten und Opern. Was haben wir denn hier? Genau, hier ist sogar eine Reihe, wo Liebigs Labor selber drauf ist. Hier, L'Université de Gießen. Also auch wahrscheinlich auch so Liebigs Werdegang selber. Dann habe ich hier so Sachen wie, ach, hier habe ich sogar so ein Science-Fiction-Motiv. So eine Monorail-Eisenbahn.
Ah ja.
Verschiedene Futurama, Bahn, einschienige Eisenbahn in Irland. Ach, die gibt's anscheinend auch tatsächlich. Ah. Also gibt hier wirklich alle Motive. Also es ist sehr spannend. Ich vermute mal, dass heute es auch wahrscheinlich noch einige Sammler geben wird, die das sammeln.
Das glaube ich. Auch jetzt gerade aufgrund der langen Zeit, die das her ist, werden die ja auch eine gewisse Seltenheit erlangt haben. so dass sich das auch ja für Sammler lohnen kann, diese Motive heutzutage noch zu sammeln.
Natürlich muss man hier auch sagen, hier gibt es teilweise auch recht rassistische Motive, also hier Bilder aus Afrika, kann man sich ja denken, was da gezeigt ist. Ist halt immer noch das 19. Jahrhundert. Aber spannende Sache, dass da hier auch schon die Sammelbildchen so erfunden wurden.
Genau. Und wo wir jetzt beim Fleisch schon waren, gibt es noch eine andere Sache. Das ist tatsächlich die, die ich im Hobbykoch-Podcast mal erwähnt habe. Auf Justus von Liebig wird nämlich auch die noch heute ja häufig angetroffene Aussage zurückgeführt, dass man Fleisch heiß und scharf anbraten soll, damit eben die Säfte im Inneren versiegelt oder eingeschlossen werden. Das hat Justus von Liebig so aus heutiger Zeit einfach angenommen. Also es gibt da nicht keine dokumentierten Versuche, sondern das war seine Ansicht. Und da er ja auch in pharmazeutisch-medizinischen Kreisen unterwegs war, kann man annehmen, dass er das vielleicht auf diesen Prozess des Kauterisierens, also des Wundenverschließens mit Hitze vielleicht zurückgeführt hat. Auch aus heutiger Sicht muss man sagen, Fleisch hat ja keine Poren, das ist ja Muskelgewebe. Und wenn man das stark erhitzt, dann zieht sich das eher zusammen und führt dazu, dass Fleischsaft auf der anderen Seite dann eben herausgepresst wird. Nichtsdestotrotz wird Fleisch heute auch immer noch sehr scharf und heiß angebraten. Das hat dann eher geschmackliche Gründe. Aber diese ursprüngliche Annahme, dass man das die Oberfläche versiegeln kann und damit sozusagen das Fleisch saftig erhält, ist jetzt vielleicht nicht so ganz richtig, sage ich jetzt mal.
Aber das ist ja so ein Ding, was sich bis heute noch durchzieht. Also wenn man sich da so die entsprechenden YouTube-Kanäle anschaut von so Männern, die große Fleischspatzen in der Pfanne anbraten, dann sagen, ja, das muss man hier so anbraten und von allen Seiten, damit der Saft nicht rausläuft. Also das ist ein Ding, was bis heute irgendwie noch angenommen wird.
Ja, genau. Und das ist halt so eine Sache, die verständlicherweise, wenn sie von einem so schlauen Kopf wie dem Justus von Liebig mal ausgerufen werden, dann glaubt man das halt auch erstmal und hinterfragt das vielleicht auch nicht sofort. Gerade in Küchenkreisen gibt es ja nun viele Mythen, die dann auch einfach so durch Mund-zu-Mund-Propaganda und einfach so Weitergabe an, also Rezepte haben dann ja auch so Traditionen und so. Und so geht das wahrscheinlich auch mit vielen Methoden und Techniken und Begründungen, sodass ich mich nicht wundere, dass sich sowas so lange hält, weil auch wenn Koch sein mittlerweile ein Ausbildungsberuf ist und da gerade jetzt in der modernen Zeit auch viel mit wissenschaftlicher Methodik mehr diese Dinge halt untersucht und hinterfragt werden, war das halt lange Zeit einfach so, dass man das einfach so am Herd einfach seinem Kollegen oder die Mutter der Tochter oder dem Sohn dann weitergegeben hat. Von daher nichts Schlimmes und jetzt auch nichts, was der großen Leistung des Justus von Liebig Abbruch tut. Aber wie gesagt, es ist heute, weiß man es halt anders. Und man kann Fleisch nach wie vor scharf anbraten, aber sollte nicht meinen, dass man damit eine große Saftigkeit irgendwie erhält. Aber eine schöne Kruste und ein guter Geschmack ist ja auch viel wert. Von daher so viel vielleicht zu dem Thema.
Alles klar.
In diesem ganzen Themenkomplex mit dem Fleischextrakt hat Justus von Liebig übrigens dann auch noch eine Suppe für Säuglinge entwickelt, um gerade Säuglinge aus armen und schlecht ernährten Familien zu versorgen, die aus welchem Grund auch immer vielleicht keine Muttermilch zu sich nehmen können. Bevor du fragst über die genaue Zusammensetzung dieser Suppe, habe ich jetzt nichts herausgesucht. In diesem Kontext wird es halt auch nur als Vorläufer der heutigen Babynahrung angeführt, dass man eben durch eine bestimmte Zusammensetzung von Komponenten halt eine spezielle Ernährung für Säuglinge entwickelt.
Ja, nicht nur Babynahrung, sondern noch, also wahrscheinlich viel früher diese Babyformula, also was man dann halt heute nimmt, wenn man vielleicht ein Kind gar nicht mit der Brust säugen will.
Genau, sondern, ja, darum geht es ja.
Genau, also, genau.
Nur, dass halt kein Milchersatz erstellt wurde, sondern eine Art Suppe, also auch nicht unbedingt mit Milchbestandteilen, sondern eher halt so eine Brühe, würde ich sagen, ja. Mhm.
Nee, bei Babynahrung muss ich immer so ein bisschen an einfach so, sind wir wieder beim Erbsenbrei. Weißt du gar nicht, ist das bei Babys so ein Ding, wenn man Babys zu oft mit Erbsenbrei füttert, dass sie dann diese Vergiftungserscheinung bekommen?
Ich glaube, man redet da von sehr hohen Konzentrationen, bis das schädlich wird.
Ah, okay.
Also wenn man das Baby ausschließlich mit Erbsen füttern würde, wäre das sicher problematisch. Aber wie gesagt, es gibt ja, glaube ich, auch Gläschenkost mit Erbsen und so. Und da muss man wirklich schon hartnäckig dranbleiben, um sich diese Vergiftung zuzuziehen.
Verstehe. Gibt es auch was Ähnliches mit Spinat, dass man irgendwie Spinat, glaube ich, nicht mehr in der Mikrowelle erhitzen sollte, weil dann irgendwelche Giftstoffe freigesetzt
werden? Das ist, glaube ich, diese Nitrat- oder Nitritproblematik, weil das Gemüse sehr stark, das gilt, glaube ich, auch für Pilze, aber ich will da jetzt keine Halbwahrheiten produzieren.
Ja, nee,
bei dem Spinat ist es, glaube ich, einfach, dass wenn man den jetzt auch so in der Küche stehen lässt, dann wird durch Mikroorganismen das irgendwie verursacht, dass dann sich später das krebserregende Nitrit verstärkt bildet. Und wenn man jetzt Spinat aufbewahren will nach dem Hitzen, so zumindest meine Info, soll man den so schnell wie möglich kühl stellen, dass das eben nicht anfängt, da mit irgendwelchen Mikroorganismen herumzugären.
Verstehe. Ja, Spinat wäre wahrscheinlich auch nochmal eine eigene Folge wert mit den ganzen Mythen und popkulturellen Geschichten, die es um dieses Gemüse gibt. Aber das machen wir dann in einer anderen Folge.
Ja. Zur Babynahrung kenne ich nur noch diese Sache, dass wenn man Babys verstärkt mit Karottenbrei füttert, dass sie dann so eine orangene Nasenspitze bekommen können. Also da.
Ja, da wird auch viel anderes orange bei den Babys da, ja, gerade hinten raus.
Okay, das habe ich jetzt nicht so detailliert erforscht, aber auf jeden Fall, das Beta-Carotin schlägt sich da schneller natürlich in der Haut nieder als bei erwachsenen Menschen.
Ja, das ist, gehen wir mal ein bisschen vom Essen weg, aber ich finde das super spannend, so die Verdauung von Babys ist ja im Grunde, wird die ja erst losgelegt, wenn halt die Babys anfangen zu leben, also nach der Geburt. Und es ist ja so spannend, weil die dann diese ganzen Bakterienkulturen, die man sonst so hat, noch gar nicht so ausgeprägt hat. Und deswegen der Windelinhalt, wenn ich es mal so ein bisschen verblümt und umschreibe, komplett anders aussieht als bei erwachsenen Menschen. Nicht, weil die irgendwie ungesund sind oder weil die irgendwie Magenprobleme haben, sondern einfach, weil die noch andere Bakterien haben oder ihnen Bakterienkulturen fehlen. Und deswegen da alles Mögliche in jeglicher Konsistenz und Farbgebung rauskommen kann, weil sozusagen das erst sich alles aufbauen muss. Und das finde ich sehr spannend, weil dass er ein Teil des Menschen ist, der echt extrem wichtig ist, aber dann gleichzeitig erst quasi nachgeliefert wird, nachdem man eigentlich schon fertig geboren wurde. Also so finde ich, es hat nicht so wenig viel mit Essen zu tun, aber so Säuglingsanatomie ist auch ein sehr spannendes Thema, finde ich.
Ja, über Säuglingsernährung kann man sich ja auch nochmal eine Folge machen. Können wir ja mal in unseren Themenspeicher aufnehmen.
Die Geschichte der Säuglingsernährung. Ja, da hatten wir, glaube ich, schon, hatten wir doch was, genau bei der Fermentation hatte ich doch, glaube ich, ganz kurz was drüber erzählt, dass es in manchen Ländern verbreitet ist, dass man Säuglingen fermentiertes Essen gibt, damit sie eben diese Bakterienkulturen schneller bekommen. Also, das ist vielleicht auch nochmal ein spannendes Thema.
Genau. Und wenn wir jetzt zurückkehren zu Justus von Liebig, kommen wir zu dem Punkt zu vor ein paar Folgen, wo du über den Herrn Oetker gesprochen hast. Denn da erwähntest du ja auch, dass der Justus von Liebig die Erforschung des Backpulvers mitgeprägt hat. Und zwar zusammen mit seinem amerikanischen Schüler Eben Norton Horsford hat er diese Sachen erforscht. Und sein Schüler hat in den USA da auch große Erfolge mit diesem Produkt erzielt. In Deutschland heißt es, hat es zumindest zu der Zeit von Justus von Liebig keine große Verbreitung gefunden, weil es nicht so viele Möglichkeiten gab, das Backpulver passend abzumessen oder abzuwiegen. Da kommt tatsächlich später der Dr. Oetker zum, August Oetker eben zum Tragen, der die Idee hatte, das fertig für eine feste Menge, nämlich einen Pfund Mehl, abzupacken und damit die große Erfolgsgeschichte des Backpulvers ausgelöst hat.
Mhm. Ja, wiegen, ich habe mir da noch mal ein paar Gedanken drüber gemacht. Das muss damals halt eine komplizierte Angelegenheit auch gewesen sein, weil du hattest ja nicht wie heute so eine kleine Küchendigitalwaage, die dir auf 0,01 Gramm genau gesagt hat, wie viel du da jetzt hast, sondern was Bäcker ja heute noch teilweise verwenden, ist eine sogenannte römische Schnellwaage, womit man sehr, sehr schnell sehen kann, ob das eingestellte Gewicht auch das ist, was man auf dem Teller liegen hat. Also wenn die zum Beispiel so Brotlaiber abmessen, dann haben die quasi, sagen, okay, das Brot muss irgendwie 500 Gramm haben und dann stellen die halt auf der Waage 500 Gramm ein, knallen ihren Brotbatzen drauf, also ihren Teigbatzen, schauen, okay, das sind 500 Gramm, nichts ist, aber man kann halt sehr schlecht, wenn man quasi sehen will, okay, muss ich jetzt noch was dazugeben, wie viel ist das jetzt denn? Das war damals echt kompliziert und da war halt so ein Tütchen, wo man genau weiß, okay, dieses Tütchen ist für ein Pfund Mehl. Also eine richtige Revolution. Also das ist echt spannend.
Ja, auf jeden Fall. Also auch das Abwiegen von Lebensmitteln, ne? Gerade im auch Zusammenhang mit Rezepten. Frühe Rezepte hatten ja überhaupt keine genauen Angaben, irgendwie was man wie viel verwenden muss, sondern da ging man davon aus, dass sich die Rezepte an Köche richten, die dann eine Vorstellung davon haben, wie viel man von was nimmt. Und dass man dazu übergegangen ist, dann reproduzierbare Ergebnisse zu erstellen, indem man halt die Rezeptmengen auch festmacht und eben auch welche Maße es da gibt, ist auch nochmal eine spannende Geschichte. Also wir generieren heute ganz viele Themen für die Zukunft. Und ihr könnt auch gerne, liebe Hörerinnen und Hörer, schreiben, was euch da besonders interessieren würde, damit wir da entsprechend Rücksicht nehmen und dann auch Sendungen produzieren, die euch gefallen.
Bei den Maßen kenne ich vom Freiburger Münster, dass man am Freiburger Münster noch so quasi ins Stein gemeißelte Abmessungen hat, wo dann, wenn auf dem Münsterplatz Markt war und jemand meinte, naja, das Brot ist aber nicht, hat nicht die Normgröße, konnte man halt ans Münster rangehen, das Brot hinhalten und dann hat man halt genau gesehen, ob das die Größe hatte, die quasi von der Gilde vorgeschrieben war. Und dann gibt's, glaube ich, auch noch so ein Metallelle, wo man quasi genau weiß, wo dann quasi vorgeschrieben wurde, wie lang eine Elle sein soll. Dann gab's ja noch wie hieß das, so nicht Scheffel oder glaub ein Scheffel Weizen und so, das ist auch noch so biblische Einheiten, wo man dann so gesagt hat und sie mussten einen Scheffel Weizen und drei Scheffel Hefe oder so dazugeben, also das ist ja heute noch so mit der, also diese amerikanischen Maße, die mich ja regelmäßig fertig machen mit ein Quart und ein Pint und ein Cup und das ist dann ein Drittel Cup, was man dazugeben muss, also das ist schon alles sehr spannend.
Ja, wenigstens kann man die Maße heute umrechnen, ne? Also früher, also auch gerade in Deutschland, als es noch aus so kleinen Herzogtümern oder was auch immer bestand, wo es dann in jedem Dorf eine eigene Maßeinheit gab und wenn man jetzt fahrender Händler war, war das bestimmt spannend, dann irgendwie seine Produkte zu den lokalen Bedingungen dann zu verkaufen. Gut, aber bevor wir jetzt ganz abschweifen, kommen wir nochmal schnell zum Justus von Liebig zurück. Aber auch das Thema, was jetzt noch zum Abschluss kommt, hattest du schon in der Fermentationsfolge erwähnt, sein Streit mit Louis Pasteur über die Frage, ob eine zellfreie Gärung möglich sei. Kommt so gegen in den letzten Jahren seines Lebens nochmal auf, wo du ja schon gesagt hast, dass von Liebig da sehr hartnäckig auf seinem Standpunkt beharrte nicht glauben wollte, dass Fermentation immer mit Mikroorganismen zusammenhängt. Ich glaube, du hattest auch schon gesagt, so ein bisschen recht hatte er auch in der Muskelgärung zum Beispiel, sie spielen ja keine Mikroorganismen eine Rolle, sodass er so ein bisschen Recht auch hatte. Aber so im Wesentlichen diese Gärungsprozesse, die wir meinen, wenn wir Wein herstellen und Brot und Sauerkraut und so, die sind ja bekannterweise von entsprechenden Bakterien bzw. Hefen abhängig.
Ja, genau.
Dann kommen wir zum Ende. Justus von Liebig stirbt am 18. April 1873 in München an einer Lungenentzündung und wird unter großer Anteilnahme der Bevölkerung zu Grabe getragen. Am 21. April, also 3 Tage später. Genau, und am Ende habe ich mir nochmal notiert, das habe ich jetzt eben so aus der Erinnerung daher erzählt, die von Liebigs Extract of Meat Company, kurz LEMCO, hat dann in den 1880er Jahren den Brühwürfel erfunden. Und die bestanden aus Liebigs Fleischextrakt, Rinderteig und pflanzlichen Würzstoffen.
Das ist, ja, das ist bis heute noch ein wichtiger Teil. Was mir gerade einfällt, hattest du, also wir hatten in der Schule so Leute, die dann diese Brühwürfel so gesnackt haben. Kennst du das?
Nee, aus der Schulzeit nicht. Ich kenne das aus neuerer Zeit, wo diese Instant-Ramen-Nudeln, wo die geknabbert werden und sich dann Leute zur Würzung dann dieses Suppenpulver darüber streuen, auch so quasi wie Kartoffelchips. Aber dass jetzt Leute, wüsste ich nicht, dass Leute jetzt Suppenwürfel so pur gegessen haben.
Also sie haben sich natürlich dann nicht so einen ganzen Würfel in den Mund geworfen, sondern halt immer so in der Schule so unterm Tisch so ein bisschen dran genibbelt. Und es kann sein, dass das so eine Art Abnehmstrategie war, also dass das dann so Leute genommen haben, die dann versucht haben, nochmal ein paar Kilo runterzukriegen und dann, um irgendwie den Hunger zu stillen, dann an diesem Brühwürfel genagt haben. Aber ich glaube, es gab auch so Leute, die das einfach irgendwie lecker fanden und das irgendwie für einen guten Snack hielten. Und ja, also Schaden tut es wahrscheinlich nicht, aber ich würde es wahrscheinlich auch nicht empfehlen.
Nee, zum Abnehmen kann ich es mir auch kaum vorstellen, weil es ja keine Substanz hat. Also es sei denn, ja, dass man so die Illusion von einer vollständigen Mahlzeit hat und sich das andere dann ganz entzieht, vielleicht. Aber ich glaube einfach so wie man sich halt auch stark gewürzte Snacks oder sowas allgemein, wie Kartoffelchips eben schon erwähnt, oder andere stark gewürzte Sachen gerne mal gönnt, denke ich mal, wenn man den Geschmack von Instant-Suppe oder Suppenwürfeln mag, dann ist das sicher legitim, sich das hin und wieder mal dann so reinzupfeifen. Aber ist mir jetzt so noch nicht begegnet. Also muss wohl ein Phänomen deiner Schule oder der Umgebung da gewesen sein. Ja, also wie gesagt, kenn ich so nicht. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende der Sendung und natürlich mit der obligatorischen Frage, was für ein Thema uns du in der nächsten Folge vorstellen wirst.
Ja, ich habe ja in meiner letzten Folge über den Bismarck-Hering geredet und ich werde jetzt auch mir das nächste Mal ein ähnliches Thema vornehmen, nämlich ein Thema, wo die Geschichte nicht so lang ist, aber es verschiedene Ansätze gibt und ich werde nämlich das nächste Mal über das beliebte Hamburger Gebäck, das Franzbrötchen, reden und auch über die Tatsache, dass es vielleicht nicht nur ein Hamburger Gebäck ist.
Okay, ich ahne, worauf das hinausläuft, langsam Kai. Bin schon sehr gespannt. Und dann würde ich sagen, wünsche ich euch alles Gute, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Eat my head with cream. Eat my arms with mayonnaise. Eat my legs with ketchup. And invite friends around to taste my ass.